Willkommen bei Kaminisch Unplugged, der Podcast mit Dr. Colette Carmen Kaminisch. Wir reden offen und verständlich über die Schönheitsmedizin von heute. In Zusammenarbeit mit der Klinik Beethovenstrasse. Ihre Fachklinik für plastische und ästhetische Chirurgie. Kompetenz, Vertrauen und individuelle Betreuung.
Colette, mir ist beim Titel «Schönheit und Schmerz» in Sinn gekommen, «Schönheit muss leiden». Ja. Hat heute etwas bei dieser Ausgabe?
Also erstens hat es etwas bei dieser Ausgabe und lustigerweise, das sagt fast jede dritte Patientin, wenn sie sagen, geht es mit dem Schmerz? Ja, sie weiß, meine Mami hat schon gesagt, «Schönheit muss leiden». Ich weiss zwar nicht, warum Schönheit leiden muss, aber irgendwo ist das miteinander gekoppelt und ich bin der Meinung, eigentlich Schönheit sollte nicht leiden müssen. Aber wir können es ja nachher noch besprechen.
Warum hast du das Thema ausgesucht?
Weil mir Schmerz extrem wichtig ist. Ich bin selber Migränepatientin und brauche die Hilfe von unserem Gast schon seit vielen Jahren. Wir haben natürlich in den letzten paar Jahren auch extrem viele Gespräche gehabt, weil mich Themen interessiert, weil Schmerz eben nicht nur einfach Schmerz ist, sondern das hat eine psychische Färbung, das hat eine physische Färbung und hat wahrscheinlich zum Teil auch ein bisschen Unrecht, einen schlechten Ruf. Man kann nämlich mit dem Schmerz auch etwas lernen. Das ist auf jeden Fall mir so gegangen. Ich einen Teil von meinem Leben doch, glaube ich, ein bisschen anpassen. Also darum, es ist nicht nur alles schlecht, wenn es um den Schmerz geht.
Du hast den Gast angesprochen. Ich freue mich extrem auf das Gespräch.
Ja, ich weiss auch, warum du dich freust, weil du denkst immer, ich kenne dich auch, wenn ich reinkomme und du schaust schon happy rein, dann weiss ich, was hat sie wieder? Ein ganz schwieriges Thema, das ist es, aber ich freue mich wirklich riesig, dass der Dr. Schreiber da ist. Der Roland ist nicht nur Chirurg, er war nämlich einmal mein leitender Arzt gewesen, vor vielen Jahren, auf das gehe ich nachher ein, sondern er ist auch Schmerzmediziner, spezialisiert in interventioneller Schmerztherapie, Neuraltherapie und manueller Therapie oder manueller Medizin. Ich weiss, für dich ist ein holistischer Approach sehr wichtig. Ich weiss auch, du bist Autor von zwei Büchern. Ich habe mir das noch rausgeschrieben. «Gesichter des Schmerzes und dem Schmerz die Stirn bieten». Das besprechen wir nachher. Ich weiss auch, du bist im dritten Buch dran. Fertig ist es aber noch nicht, oder?
Nein.
Dann freuen wir uns auf Nummer 3. Warum Roland auch da ist, ist, weil vor 20 Jahren, es ist tatsächlich jetzt 20 Jahre her, bin ich Oberärztin in Bülach gewesen und Roland war mein leitender Arzt gewesen. Ich war dort frisch ab Presse gewesen, also ein Oberarztküken. Und es haben mir schon immer alle gesagt, ich bin zuerst mal reingekommen und ich dachte, oh je, schon wieder ein neuer leitender Arzt, den ich nicht kenne. Und alle haben gesagt, er ist ein hervorragender Chirurg und ein sehr netter Mensch. Das mit dem netten Mensch habe ich relativ schnell herausgefunden und das mit dem hervorragenden Chirurg dann später auch. Ich habe über wenige Leute so viel mal gehört, was für ein guter Chirurg er ist, wie über dich. Von Menschen, die du jetzt nicht einmal kennst, aber das immer wieder betonend und trotzdem hast du aufgehört. Und trotzdem hast du einen Wechsel gemacht in die Schmerzmedizin. Was war denn der Auslöser gewesen?
Ja, ich hatte zwei. Das eine ganz konkret. Mein Chef ist pensioniert worden und einen neuen Chef bekommen ist immer ganz schwierig.
Ja, das ist richtig.
Und dann habe ich mir überlegt, ja, was gibt es noch? Und dann ist mein zweites Interesse gekommen, Philosophie, also der Mensch und als Ganzes. Und dann habe ich mir überlegt, wie bringt man das zusammen? Als Chirurg habe ich gewusst.
Ja, ist ein bisschen schwierig, ja.
Ja, 30% der Operationen kommen nicht gut.
Also, 30?
Ja. Oh, also haben wir Restbeschwerden, zum Teil je nach abhängig vom
Operation. Aber du redest jetzt von der Allgemeinchirurgie, gell? Ja. Ich hoffe, bei uns Plastiker ist nicht ganz so hoch, dann wäre es nämlich ein bisschen Frust. Aber
nein, es ist nicht so. Also sagen wir mal so, 14% der Operationen haben die Leute nachher noch im Alltag einschränkende Beschwerden. Das heisst aber nicht, dass man dort nichts machen kann. Auf das können wir
noch. Genau.
Und da hat es mich auch interessiert, ja, was kann man bei denen noch machen, was kann man diesen Patienten noch bieten. Und dann habe ich ein Gebiet nach dem anderen
durchgeackert.
Halt, ja, reingeholt und dann am Schluss gefunden, okay, wenn der Chef geht, dann mache ich etwas anderes.
Also ich habe unter anderem auch davon profitiert. Ich bin schon als Oberärztin bei dir auf dem Tisch gelegen mit meinen Migränen. Das hat sich dann weiterentwickelt und ich bin dir heute immer noch ein treuer Patient und bin froh, dass es Menschen gibt wie dich. Ich habe dich gefragt, du, was wollen wir für einen Titel nehmen für unseren Podcast? Und dann hast du vorgeschlagen, Schönheit und Schmerz. Kurz, bündig. Warum?
Ja, weil das halt auch aus zwei Gründen zusammengeht. Das eine, wir sind bereit, Schmerzen zu ertragen, um schön zu sein. Also Piercings, Tattoos, was auch immer. Früher da die chinesischen Frauen mit den kleinen Füßen.
Stimmt, die haben zusammen zurückgebunden, damit sie an den Herd passen.
Das war extrem schmerzhaft, aber ja, hat so ein bisschen dazugehört. Heute Männer sind bereit, zu trainieren, bis es wehtut, damit sie einen schönen Körper haben. Das ist das eine. Das andere ist so, die breitere Ansicht vom Schmerz. Also im Hirn wird sozialer Schmerz gleich verarbeitet wie körperlicher Schmerz. Am gleichen Ort.
Das heisst, also im Hirn drin, wenn wir jetzt ein CT machen oder ein MRI, da gibt es so Orte im Hirn. Was wäre das zum Beispiel?
Also die Amygdala, präfrontale
Kortex.
Genau.
Und der wird angeregt bei Schmerz, egal ob physisch oder psychisch.
Richtig.
Wir hatten einmal eine Diskussion, wo du mir genau das gesagt hast, wo du gesagt hast, ob man ein Kind schlägt oder böse Worte sagt, kommt im Hirn genau gleich.
Also es ist gleich schmerzhaft.
Gleich schmerzhaft, Entschuldigung.
Genau, gleich schmerzhaft. Und da kann man eigentlich sagen, okay, wenn man sich selber hässlich fühlt oder wegen das Gefühl hat, man wird abgelehnt, wegen dem Aussehen, dann tut das konkret eigentlich weh.
Und das geht dann auch über die Amygdala?
Ja. Also über die, es sind 10 Zentren im Hirn, die gleichzeitig aktiv sind. Also es ist eben
okay, also es ist relativ komplex. Ja. Aber so viel ich da verstanden habe, ist doch heutzutage so, man könnte das, wenn man das wette, also die Reaktion kann man heute in einem MRI live miterleben.
Ja, ist das richtig? Hat man auch gemacht. Da gibt es sehr schöne Versuche. Man hat Studenten im Funktions-MR da, hat ihnen mit Nadelschmerz.
MRI müssen wir kurz erklären, das Magnetresonanz.
Genau, also die Magnetresonanzuntersuchung, wo man durch Blutung im Hirn kann nachweisen kann, welche Zentren das aktiv werden. Und dann hat man denen mit Nadeln Schmerzen verursacht und hat gesehen, die Zentren sind aktiv. Dann hat man 3 zusammen ein Videospiel machen lassen und dann einen plötzlich ausgeschlossen. Und hat gesehen, dass die Schmerzzentren auch aktiv werden.
Das ist schon spannend. Also das heisst, es ist auch ein sozialer Ausschluss aus einem Spiel führt zu einer Schmerzreaktion im Mensch.
Richtig.
Habe ich das so recht verstanden? Richtig. Genau. Aber das heisst noch nicht, dass die Schmerzreaktion eine physische Auswirkung hat. Das
Nein,
noch nicht, oder?
Nein, das heisst es nicht.
Okay.
Aber es ist so, wir kommen wieder auf die Interpretation, auf das Gesamtsystem dann zurück. Aber alles, was uns belastet mit der Stressverarbeitung zusammen, das kann am Schluss dann zu Spannung im Körper führen und eben dann auch zu körperlichen Beschwerden.
Genau, ich habe euch vorher gesagt, wenn ich ein Thema mich vertiefe oder verbeisse, dann lese ich eine Studie daraus. Und dann ist mir auch aufgefallen, oder ich habe eine Studie gelesen, die heisst, also Verspannungskopfweh zum Beispiel ist so ein Klassiker, dass eben der Stress dann quasi im Nacken sitzt. Dann Migräne, auf Wunder, das ist natürlich auch so ein Problem. Und dann hat mir eben letztens eine Kollegin von mir erzählt, dass ihre Mutter ein sogenanntes Broken Heart Syndrom hätte. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Vor vielen Jahren haben wir das mal im Studium gehabt. Aber das ist tatsächlich so, sie hat sich über eine Situation so dermaßen aufgeregt und ist so traurig gewesen, dass die Hormone Adrenalin und Noradrenalin ausschütten, dass das Herz dann minder durchblutet ist und das sieht am Schluss aus wie ein Herzinfarkt und muss fast auch gleich therapiert werden. Also ist es schon verrückt. Das heisst, die Komplexität des Schmerzes ist nicht nur so der Schmerz, den wir kennen, so reinschneiden, es blutet, es tut weh, sondern hat noch ganz andere Facetten. Und die eine Facette ist die, die ich kenne. Ich mache mit Zustimmung des Patienten einem Patienten weh. Also das ist auch noch relativ problematisch, könnte man meinen, weil als Allgemeinchirurgin hatte ich einen Patienten, der hat schon weh gehabt, der war froh, wenn es nachher weniger weh tut. Aber bei einem plastisch-ästhetischen Eingriff ist es ja doch so, dass man einem Patienten sagt, hey, auf das und das müssen Sie sich einlassen. Und ich habe aber gemerkt, in den letzten 20 Jahren, Patienten können mit dem Schmerz viel besser umgehen. Ist das nur meine Interpretation oder ist das so?
Also, wenn man bereit ist, etwas zu machen und wegen dem dann Schmerz hat, dann geht man darüber weg. Mit der Idee, dann hört ja wieder auf.
Also das ist vor allem, weil man weiss, es hat ein Ende.
Das ist extrem wichtig.
Aha.
Ja. Und ist ja praktisch auch immer so.
Ausser wir haben den chronischen Schmerz.
Ja, das ist dann wieder
das ist eine andere Geschichte. Thema, genau. Und der chronische Schmerz, wenn ich es verstanden habe, ist, nach, wenn ich 3 Monate den gleichen Schmerz habe, und das ist nicht irgendwie, wie lang oder wie viel Mal pro Tag der Schmerz kommt, sondern wenn der quasi einmal pro Tag auftaucht, während 12 Wochen, dann ist das ein chronischer Schmerz. Ja. Ist das korrekt?
Ja, das kann man so sagen.
Das heisst aber, du siehst Patienten selten im akuten Stadium, das wäre dann alles vorher, sondern leider Gottes erst dann, wenn niemand mehr weiss, was man machen muss.
Leider, ja. Also das ist ein kleines Problem von der Schmerzmedizin überhaupt. Oder? Wir kommen erst zum Zug, wenn die anderen nicht mehr weiter wissen.
Und wenn alle im Verzweifeln sind,
ja,
oder?
Das finde ich ein bisschen schade, weil je früher dass man halt eingreift, desto mehr kann man machen.
Ja. Wir zwei haben zum Teil auch gemeinsame Patienten. Ich tue natürlich aus eigenem Interesse dem zum Teil vorbeugen. Ich war eine Stunde, wir haben letztens eine Patientin zusammen gemacht oder zusammen therapiert, wo ich operiert habe und ich aber gewusst habe, es war letztes Mal sehr kompliziert gewesen, mit Schmerzen etc. Und sie hat das nach deiner Vorbereitung fast wie einen Spaziergang empfunden. Das hat sie mir auf jeden Fall so gesagt. Ich will vielleicht auch noch ein bisschen darauf eingehen. Die Situation, wenn ich dir Patienten schicke, weil ich gerne jemanden begleitet habe, schmerztherapeutisch, was machst du denn, wenn der Patient... Du hast einen Patient informiert, du weißt, die kommt jetzt. In dem Fall war das für eine Brustvergrößerung, wo ich vor vielen Jahren schon haben musste, das Implantat rausnehmen aus anderen Gründen. Wir haben gewusst, Narben ist ein Problem und ich weiss, du machst ja eine Narbenentstörung. Das heisst, du siehst den Patienten zuerst einmal und machst eine holistische Abklärung. Was gehört denn da alles dazu?
Also sicher mal das Gespräch und die Untersuchung. Und das häufig lange das schon, um einen Plan festzulegen. Es geht eigentlich darum, wenn jemand wieder operiert wird, wie vorbelastet ist das Gebiet. Also nehmen wir an...
Also Entschuldigung, also nicht der Mensch, sondern das Gebiet?
Das Gebiet primär, ja.
Okay.
Das heisst, wenn jetzt eine Narbe leicht entzündet ist, einen Störimpuls abgibt, dann macht das vegetative Nervensystem mit. Das führt wieder dazu, dass die Muskulatur in diesem Bereich angespannt ist und durch Blutung schlechter wird, was die Heilungstendenz von der Operation oder nächsten dann wieder absetzt.
Einfach noch kurz zum Erklären, das vegetative Nervensystem ist das, was wir nicht beeinflussen können. Das ist also so, das rattert einfach ab. Kann man das also so erklären, oder? Das ist etwas, was passiert, ohne dass der Patient irgendeinen Einfluss hat.
Richtig, das steuert eigentlich unsere autonomen Funktionen sozusagen, also Verdauung, Durchblutung, Schwitzen, all das. Aber ist halt hauptsächlich da, um uns auf eine Kampfsituation einzustellen. Das heisst dann
richtig, eben, das ist eigentlich, macht es ja Sinn.
Ja, genau.
Aber einfach jetzt, wenn es über längere Zeit anhält, ist es natürlich nicht sehr sinnvoll, wenn man ständig in dem Stress drin ist.
Richtig.
Aber das heisst, dass dein Beruf ja eigentlich auch sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Heisst das, dass du neben dem Gespräch und der Untersuchung einen psychologischen Part abdeckst?
Man muss natürlich den Stellenwert vom Ganzen, vom Schmerz auch beim Patienten erfassen. Mhm. Also ist es eine Katastrophe, oder ist es einfach lästig? Kann er damit leben oder ist er völlig invalidisiert dadurch? Und das macht ja schon mal viel aus. Und dann, wie geht er um damit? Ja, natürlich. Eigentlich sind wir wieder dort, wo man kann sagen, wissenschaftlich ist erwiesen, dass Realität und Vorstellung eigentlich im Hirn wieder gleich verarbeitet wird. Oder? Aber wenn ich einen Arm bewege, passiert etwas im Hirn. Wenn ich mir die Bewegung vorstelle, fast das Gleiche.
Das Gleiche, ja.
Also das heisst, wir haben auf Psyche einen Einfluss mit dem Körper, aber Psyche hat selbstverständlich auch einen Einfluss dann auf den Körper.
Aber das ist ja doch relativ komplex. Also zugute kommt dir ja, dass du einen chirurgischen Hintergrund hast, das muss man ja doch sagen. Das hilft uns Chirurgen dann schon, weil ich kann dir einen Patienten schicken. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was das für ein Eingriff ist, was das auch bedeutet für einen Patienten. Jetzt bei einem so einem plastischen Patienten wie bei mir, dann kann ich dir sagen, du, ich muss es unter den Muskel legen oder auf den Muskel legen, damit du weißt, wie gross der Flurschaden ist. Nehmen wir es jetzt mal so. Jetzt bei dieser Patientin hast du zuerst eine Narbenentstörung gemacht. Was passiert denn genau, wenn man eine Narbe entstört? Da kann sich, glaube ich, der Zuhörer wahrscheinlich nicht so viel vorstellen.
Also wir nehmen da eine Narbe, die stört, dass dort eine ganz feine Entzündung drin ist.
Okay, aber und das muss man vielleicht auch sagen, nicht Entzündung, wie man sich das vorstellt, dass rot wird, sondern Entzündung bedeutet für uns auch...
Ja, es kann so fein sein, dass man eigentlich nichts merkt davon.
Okay.
Das führt dazu, dass ständig ein Informationsfluss geht ans Rückenmark. Mhm. Und das Rückenmark wird macht irgendwie wie eine Gedächtnisbildung.
Okay.
Also werden
Schmerzgedächtnis in
Anführungszeichen. Das ist eins von denen.
Okay.
Ja, es hat, wenn man beim Schmerzgedächtnis schnell bleibt, wir machen eins im vegetativen Nervensystem, wir machen eins im Rückenmark und wir machen auch eins im Hirn selber.
Das heisst, du setzt das Rückenmark im Hirn fast gleich?
Nein, es sind zwei verschiedene.
Ah ja, okay.
Ja.
Also das heisst, es sind zwei verschiedene Systeme, wo beide aber therapiert werden müssen.
Also drei mit dem vegetativen.
Mit dem drei, Entschuldigung, ja. Genau. Das heisst also, wenn ein Patient von dir therapiert wird, wird er vegetativ im Rückenmark und im Hirn therapiert.
Richtig, genau.
Und in welcher Reihenfolge machst du das?
Zuerst füllen wir eigentlich mit dem Rückenmark an. Also wenn man eine Narbe spritzt, die wir die vom Informationsfluss ans Rückenmark.
Das ist da afferent und efferent, oder?
Ja,
also
auf
und ab geht.
Genau. Die müssen wir abhängen.
Ja.
Und dann wird die Aktivierung zurückgesetzt. Also wir machen das Resetting auf Rückenmarksebene.
Also den Computer abstellen.
Sozusagen. Genau. Und im zweiten
Schritt. Und das machst du wie, Entschuldigung?
Da machen wir eine lokale Anästhesie machen, also unempfindlich spritzen die Narbe.
Okay.
Dann im zweiten Schritt, wenn der Reiz weg ist, sollte eigentlich das vegetative Nervensystem auch wieder entspannen.
Okay, ja. Stressen heisst das. Also?
Wenn es aber chronisch über lange Zeit oben war, hat es das wie verlernt.
Mhm.
Das heisst, wir machen dann Anästhesie ins vegetative Nervensystem und geben dort dann so quasi wie einen Lernimpuls rein. Also wir machen auch ein Resetting. Dann
und wie machst du denn das?
Auch mit lokaler Anästhetika.
Aber das ist dann die Infusion?
Nein, das ist an die Umschaltstellen vom vegetativen Nervensystem. Wir haben etwa 6-8 Stellen, wo man gut kann spritzen kann. Beckenbereich, im Halsbereich.
Das sind Ganglien in dem Fall?
Die Ganglien, genau.
Gut, die ominösen. Okay, und dann haben wir haben es also geschafft, das vegetative Nervensystem, wir haben das Rückenmark. Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn wir auch mit geredet haben, hast du gesagt, der Zugang zum Hirn ist extrem schwierig.
Das ist schwierig, ja, genau.
Was hast du denn für einen Approach?
Also das eine ist, wenn der periphere Input als Hirn zum Beispiel wegfällt, also wenn man den Schmerz wegnehmen kann, dann lernt das Hirn um. Also da sind wir bei der Neuroplastizität.
Genau. Ich liebe das Wort, ja. Also einfach zur Erklärung, Neuroplastizität, so hast du mir das schon beigebracht und so habe ich das auch in den Büchern gelernt, ist eigentlich, statt dass ich die Autobahnausfahrt immer Zumika, Forch, Eck nehme, dann nehme ich mal eine andere Autobahn. Das heisst, ich lerne, dass ich auch einen anderen Autobahnausfahrt ausfahren kann und ich komme trotzdem ans Ziel. Kann man das so erklären?
Ja, das kann man so erklären.
Das heisst, die neuronalen Vernetzungen sind neu? Und wie lange geht denn das, bis das Hirn gemerkt hat, dass es sich neu strukturieren muss? Das lernt sie wahrscheinlich nicht gerade über Nacht.
Ja, ein Lernvorgang, bis es automatisiert ist, im Schnitt 3 Monate.
Aha. Also, wenn es 3 Monate geht, darum macht es ja auch Sinn. Der chronische Schmerz ist nach 3 Monaten da, weil du 3 Monate bist die falsche Autobahn gefahren und dann musst du das alles wieder rückgängig machen.
Genau.
Aber wegen dem kannst du gleich nicht Prognosen stellen, nach 3 Monaten sind sie gesund. Nehme ich jetzt einmal an.
Nein, das ist eben schwierig. Also es ist zu komplex dann wieder.
Ja.
Also es gibt noch einen anderen Mechanismus, wenn Schmerzen lang da sind, dann schiebt sich das Schmerzareal im Hirn in die emotionalen Areale hinein. Das heisst, man tut dann unter Umständen emotional, wenn dort etwas passiert, direkt Schmerzzentren.
Also es ist wie ein Switch drüber,
ja.
Ohne dass es den Weg durchmacht.
Eine Überlappung, ja.
Aber könntest du zum Beispiel ein Beispiel machen? Das heisst, man ist gestresst eigentlich, weil die Lampe auf Rot geht und dann tut man den rechten Zeh weh.
Ja, richtig. Genau. So wenn das sagen. Mein Schwachpunkt ist.
Also wenn das jetzt mein Schwachpunkt ist.
Ja, richtig. Genau.
Okay. Ja. Also es ist einfach quasi die Schwachstelle, die man hat, die wird dann berücksichtigt.
Ja.
Was ich auch sehr spannend fand, wir hatten einmal ein Gespräch über das ganze Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt. Und ich habe dann ein spannendes Buch dazu gelesen vom Professor Gregor Hasler, wo es darum geht, so ein bisschen das Mindset, wie viel Erinnerung wissen, also was die Darm-Hirn-Connection heisst, also wie viel Hirn und Darm zusammenarbeiten. Ich habe es super faszinierend gefunden. Ist ja auch nochmal ganz ein neues Gebiet. Schaffst du auch mit so etwas oder ist das eher nicht so dein Gebiet?
Also Schmerz macht Stress. Stress macht, dass die Durchblutung der inneren Organe inklusive Darm runtergefahren wird. Das führt häufig zu sekundären Verdauungsproblemen. Und dann, wenn das lang wieder andauert, dann ist das ein eigenständiges Problem. Und dann müssten wir, wo wieder frisch Stress macht, also müssten wir dort eigentlich auch behandeln. Ja, das machen wir schon auch. Ja, das gehört ein bisschen dazu.
Darum gehören auch die Darmstörungen oder der Schmerz im Darm ist ein klassisches Zeichen von Stressverarbeitung. Kann
sehr
man so
häufig
sagen, oder?
Sehr
es ist
häufig,
ja der Kopf, Kopfweh, Migräne. Dann ist der Darm mit, wie heisst das, Colon irritabile.
Ja, genau.
Und dann das Herz kann ja, glaube ich, auch so etwas machen mit Herzrhythmusstörungen etc. Was ist sonst noch so etwas klassisch?
Einfach die Verspannungen.
Spannungen, genau.
Ja, klar. Also das
die
ist
typischen
so der Klassiker. Und dann kommt der Beckenboden als nächstes.
Jawohl.
Ja, also Beckenbodenschmerzen, dann sehr häufig Blaseninfekte, gerade bei Frauen, weil dort halt die Harnröhre kürzer ist und mehr Bakterienblasen kommen als bei den Männern. So,
und so weiter.
Ja, genau.
Ja, also ich meine, eben, es ist ein extrem spannendes Thema, es hat so viele Aspekte, aber kannst du das in einer Sprechstunde abdecken?
Also.
Oder ist jetzt, ich denke, es ist ganz wichtig, dass der Hörer mal hört, was bedeutet das, wenn man eine Sprechstunde hat, einen Doktorschreiber?
Also, wir fangen mal an.
Ja.
Und das Ganze ist eigentlich ein Prozess und ich denke, mit 2-3 Behandlungen geht das nicht.
Ja.
Und von dem her, das System muss wieder umstellen. Wenn lang ein schlechter Zustand war, dann wird das vom Körper irgendwann mal als Normalität registriert und dann wird es dort geeicht. Und der Körper macht eigentlich alles, um wieder dort zurückzukommen, also wie er das im gesunden Zustand eben auch macht. Und dann muss man quasi die Eichung wieder korrigieren. Es geht lang. Zum Teil Jahre.
Und die Patienten, die du hast, das sind Patienten, die so wie ich normal arbeiten, die einfach jetzt in meinem Fall halt die starke Migräne haben, die ich mit dieser Therapie relativ gut im Griff habe. Sind das hauptsächlich deine Patienten oder hast du noch andere Patienten?
Also, ja, natürlich haben auch die, die aus dem Arbeitsprozess rausgehen, dann kommen dann wieder der soziale Faktor dazu. Dann sind wir wieder da, oder? Soziale Schmerz. Tut auch weh, ein IV-Verfahren, ein Gerichtsverfahren, das ist enormer Stress.
Ja.
Und dann dort eine Behandlung machen, ist manchmal mega schwierig. Also, zum Teil muss ich warten, bis das vorbei ist.
Bevor du überhaupt richtig mit der Therapie
bevor man wieder kann.
Macht ja Sinn, du musst den Stressor ausschalten, richtig, bevor du weitermachen kannst. Ja, also eben, nur schon das, unglaublich faszinierend. Jetzt bin ich natürlich als Chirurgin immer sehr daran interessiert, dass ich gar nicht so weit komme mit meinem Patienten, dass ich in diese Situation hineinkomme, dass er so Schmerzen hat. Aber ich habe doch durchaus manchmal noch Patienten, die out of the blue, da plötzlich irgendetwas weh, was jetzt mäßig etwas mit meinem Operationsgebiet zu tun hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich dir irgendwann mal verzweifelt angerufen habe und gesagt, jetzt habe ich die Narbe von dieser Brust schon dreimal infiltriert und es ist kein bisschen besser. Und es ist aus dem Kanonenrohr gekommen, hat sie eine Sektionarbe. Und das war's. Am Schluss war es das gewesen. Was ist jetzt das für ein Zusammenhang? Ich operiere Brust, die Patientin hat einen Brustschmerz, der aber am Rand dieser Brust ist, und am Schluss infiltriere ich die Sektionarbe und es geht ihr besser. Das macht ja schon jetzt für einen normalsterblichen Mediziner nicht so Sinn.
Wenn man die Verarbeitung vom Nervensystem
anschaut, macht es Sinn.
Ja, richtig. Oder? Also, jetzt der gynäkologische Raum, also das Becken, hat von den Projektionen her Verbindungen bis ins Schulterblatt, bis in den Nacken.
Ah, das heisst, es kann da unten ein Problem sein und es tut im Nacken weh.
Richtig, genau. Und da in der Schmerzmedizin fragen wir ja nicht, woher das kommt, sondern was hilft.
Mhm.
Also chronische.
Aber der Patient fragt ja schon, woher kommt es, oder nicht?
Das sind aber dann die Diskussionen, die wir haben. Also, ich kann wirklich sagen, ja, die Hardware ist in Ordnung. Oder?
Ja.
Wir haben ein Softwareproblem.
Okay.
Und da muss man halt eben suchen. Also, der Ansatz in der Schmerzmedizin ist Trial and Error.
Mhm.
Also Versuch und Irrtum. Im Idealfall haben wir die ersten zwei Behandlungen haben wir schon mal Erfolg, oder? Dann haben wir sie im Boot, ist klar. Aber sonst muss man halt einfach weiter suchen.
Ja, ich probiere zum Beispiel, dem ein bisschen vorzugreifen, indem ich während der Operation die schlimmste Stelle, also jetzt bei der Brustvergrößerung, ist es die Submammärfalte, also das ist die Falte, wo ich das Implantat rein tue, tue ich mit Lokalanästhesie betäuben. Ich tue auch, wenn ich Augenlider operiere, auch in Narkose, tue ich Lokalanästhesie spritzen. Ich schaue mich dann zwischendurch auch von dir beraten, aber ich kann ja nicht die ganze Operation, zum Beispiel bei einer Bauchdeckenstraffung, tue ich meistens nur gerade unter den Entry Point anästhesieren. Ich sehe, den Patienten geht es besser, obwohl sie schlafen. Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Er weiß ja eigentlich gar nicht. Also ich weiß jetzt den Sinn natürlich schon, ich habe mich damit befasst, aber ich würde gerne, dass du das mal ein bisschen erklärst. Was macht das mit einem Mensch, wenn ich während der Operation bespritze, wo er gar nicht bei Bewusstsein ist?
Also wenn wir eine Verletzung haben, setzen wir dort das Trauma. Das Trauma macht eine Entzündung und das führt dazu, dass wieder im Rückgemacht, die Programmierungen aktiviert werden, aber auch die zentralen Schmerzzentren werden über gewisse Hormone dann aktiviert. Wenn man eine Lokalanästhesie macht, dann passiert das nicht.
Also es gibt gar keine lokale Entzündung?
Es wird nicht weitergeleitet, die Information. Ah. Die lokale Entzündung,
die Entzündung entsteht gleich, aber sie wird nicht auftransportiert.
Richtig, genau. Also es heisst, wenn ein Patient eine Narkose hat, hat er trotzdem Schmerzen. Die Programmierung findet statt, aber er merkt es einfach nicht.
Ja, das ist schon faszinierend, dass es und es funktioniert ja wirklich.
Ja, also es gibt auch Studien dazu, die das bewiesen haben. Ja, ja, die sind uralt.
Das ist nichts Neues, wie wir auch schon herausgefunden haben. Es gibt ja auch Völker, die das Wissen schon lange hatten. Die Schulmedizin dreht sich da ja ein bisschen im Kreis, dass wir Sachen, die wir schon längstens wissen, vergessen. Und dann fangen wir wieder ein bisschen bei vorne an. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder eine politische Bemerkung, wo ich wahrscheinlich dann ganz böse Feedbacks kriege, aber das ist, finde ich ein bisschen so. Hat für dich der Schmerz einen philosophischen Aspekt? Mit anderen Worten, findest du, es kann durchaus Sinn machen, abgesehen davon, dass man nicht auf den Herdplatz erlangen sollte, dass man sich mit dem Schmerz auseinandersetzen muss. Ich weiss, das ist gerne nicht eine einfache Frage. Vielleicht weiss ich, auf was ich raus will, aber ich finde es doch noch spannend, zu hören, was ein Schmerzmediziner dazu sagt.
Also, als ich jünger war, hat es so eine Strömung Krankheit als Weg. Jetzt als Schmerzmediziner muss ich sagen, Schmerz oder vor allem chronische Schmerzen ist einfach nur Mist. Das ist also, nichts Schönes. Aber was also das heisst, Schmerz hat ja, keinen Grund oder so höhere Bedeutung. Das Einzige, was er verlangt, ist eine Veränderung.
Also eben, ein Schmerz ist eigentlich das Zeichen von meinem Körper, wo mir sagt, hey, Woman, das wäre super, würdest du mir wieder mal zuhören, weil eigentlich musst du etwas ändern in deinem Leben. Richtig. Ist das korrekt?
Richtig. Und wir müssen einfach herausfinden, was. Also,
und das ist ja manchmal schwierig.
Ja, bei manchen kann man eine Tablette geben, das lange, oder? Der andere muss sein ganzes Leben ändern.
Und bist du denn für das auch zuständig? Steht bei FMH-Chirurgie und Schmerztherapeut und manueller Medizin auch noch, sie kriegen einen neuen Weg vom Dr. Schreiber?
Also können wir also wieder ein bisschen politisch reden. Schmerzmedizin, das Schema ist biopsychosozial. Biologisch schaffen wir sowieso alle. Wenn wir das Gefühl haben, es ist psychisch, dann schicken wir es zum Psychiater und finden, mit dem haben wir nichts zu tun. Und sozial machen wir es sowieso gar nicht, weil es eh nicht bezahlt wird. Aber es gehört zusammen. Und von dem her muss man sagen, ja, es gehört einfach alles miteinander. Es gibt Sprechstunden, da kommen die Leute und ich tue sie nur beraten, wie sie mit dem nächsten Streit mit dem Chef sollen umgehen.
Das ist schon noch verrückt. Also ich meine, das war ja schon einfacher als Chirurg. Du hast wenigstens ein gebrochenes Bein gehabt und hast gewusst, was du damit machen musst. Und jetzt weißt du in dem Fall nicht, musst du medizinisch tätig sein, bist du psychologisch tätig oder sozial.
Dann komme ich wieder ein bisschen auf die Chirurgie zurück. Operieren ist ein Kunsthandwerk, ja. Aber die grosse Kunst ist nicht zu operieren selber, sondern die sogenannte Indikationsstellung.
Oder eben mal nicht operieren.
Oder eben, ja, genau. Oder? Also, wenn, was, wie operieren. Und dann 50% vom Erfolg ist Nachbehandlung.
Ja, also das glaube ich auch. Also ich bin erstaunt, wie wenig gewisse Leute auf Nachbehandlung Wert legen. Dabei, du kannst den Patienten einfach nicht allein lassen. Ich denke, es ist so wichtig, die Begleitung mitzumachen. Und das spielt in meinem Beruf eine grosse Rolle und in deinem ja offenbar noch viel mehr. Was würdest du dir wünschen? Also eben, ich mache das, ich spritze interoperativ. Was würdest du aber dir wünschen von uns behandelnden Chirurgen? Ich sage jetzt, oder noch tätigen, messerwetzenden Chirurgen. Was sollen wir beachten, damit der Schmerz vom Patienten nur akut ist und eben nicht chronisch wird?
Also ich denke, es gibt Risikofaktoren. Mhm. Also je länger und je stärker der Schmerz vor der Operation war, desto höher ist das Risiko, dass er nachher auch noch da ist.
Oder zum Beispiel Hüftschmerz oder was kann irgendetwas. Das heisst, so schnell wie möglich Hüften operieren?
So gut wie möglich vorbehandeln.
Ah, okay.
Also das heisst, das kann medikamentös sein, das kann anders sein, je nachdem, was dann halt eben auch wirkt. Dann Stress rausnehmen, also mit seiner Scheidung eine Operation würde ich jetzt so nicht empfehlen.
Ja gut, also dann macht das ja schon Sinn, was ich auch mitpredige. Zuerst tun Sie mal Ihr Puff daheim lösen und dann dürfen Sie dann gerne wiederkommen. Ja. Aber ich glaube, das macht ja auch Sinn, oder? Weil
absolut.
Du bist, ich sage immer, schauen Sie nicht mit einem kranken Ross ein Rennen. Das mache ich einfach nicht. Und so sehe ich das. Ich mache das relativ easy, indem ich das so dem Patienten erkläre. Aber ich glaube, das macht in dem Fall auch schmerztechnisch Sinn.
Absolut. Absolut.
Das heisst, von uns wünschst du dir gerne, dass wir den Patienten dementsprechend vorbereiten. Was können wir sonst noch gut?
Ja, intraoperativ Lokalanästhetika, das predige ich seit Jahrzehnten jetzt schon
fast. Das machen aber nicht alle. He?
Ja, es ist einfach komplizierter, aufwendiger, klar. Ja, also in der heutigen Zeit, wo alles pressiert,
logisch
gerne weg. Ja, kostet. Ist auch so. Und dann vor allem nachher, an und für sich, kann man sehr früh erkennen, ob etwas gut läuft oder nicht.
Mhm.
Im Normalfall hat man unmittelbar nach der Operation starke Schmerzen. Und eigentlich so nach 10 Tagen sollte das etwa bei einer 3 sein. Also das heisst, es nervt noch.
Müsst ihr vielleicht sagen, von 0 bis 10 geht es gerne. Und es sollte also unter der Hälfte sein. He?
Ja. Und dann sollte man auch langsam die Schmerzmittel weglassen. Wenn der Schmerz mega stark bleibt, in diesen schon nach 14 Tagen oder sogar noch stärker wird, dann läuft ja etwas nicht rund. Das kann eine Komplikation sein von der Operation, ein Bluterguss oder was auch immer. Aber es kann auch sein, dass das ganze System eben dekompensiert.
Und dann wärst du dann wieder du zuständig.
Richtig.
Das schnelle Telefon zum Dr. Schreiber. Ja, also ich finde, ich glaube, wir könnten stundenlang über das Thema reden. Jetzt, wenn du noch einen Wunsch offen hättest, ich habe das letzte Mal auch gefragt. Was würdest du denn als Schmerzmediziner wünschen? Mehr Patienten? Weniger Abrechnungen? Mehr Forschung? es interessiert mich jetzt vor allem so ein bisschen forschungstechnisch. Was ist das Highlight von einem Schmerzmediziner?
Das Highlight ist, wenn wir Erfolg haben.
Okay.
Ja, also ist klar, es gibt es, auch nach Jahren noch. Forschung ist mega gut.
Mhm.
Es kommt so viel, es wird vielleicht noch gelesen, aber eigentlich nicht umgesetzt.
Und warum das?
Das ist wieder ein strukturelles Problem. Also meine, wie viel Zeit hat ein Hausarzt für einen Patienten? Noch 20 Minuten. Kann er da ein Problem erfassen? Vielleicht gerade noch knapp auf der körperlichen Ebene, aber in der Komplexität eigentlich nicht.
Und Tiefe hat keine Zeit mehr.
Ja, richtig. Mhm. Also ich glaube, man gibt dort einfach dem Therapeuten-Patienten-Verhältnis, wo ja in der Psychologie oder in der Psychiatrie ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Also das ist auch mit Studien belegt. Es ist egal, welche Therapieform, Psychotherapieform man anwendet, was wirkt, ist Patienten-Therapeuten-Verhältnis. Ich denke, das ist in der Chirurgie nicht anders.
Denke ich auch. Und dein Job wird sicher morgen noch nicht durch KI ersetzt. Die Komplexität und Menschlichkeit, die es hier braucht, glaube ich, das hoffe ich, zu glauben, wollen, dass das eine KI jetzt noch nicht morgen schafft. Herzlichen Dank. Ich würde gerne noch von dir hören. Du hast ja immer an mich die intelligenten Fragen am Schluss.
Ja, oder auch die sehr kritischen. Ich frage mich, kann es sein, dass gar niemand grosses Interesse hat an Schmerztherapie. Also in der Industrie. Dass die Pharmaindustrie gar nicht so ein grosses Interesse hat, dass die Schmerzen verschwinden.
Also erstens, chronischer Schmerz ist mega kompliziert. Und wie gesagt, Patienten sind mühsam, weil es, man muss den Misserfolg von den Behandlungen und das Leiden von den Patienten auch aushalten. Das ist das eine. Also sie sind nicht sehr beliebt als Patienten. Das Zweite ist, es lässt sich tatsächlich nicht wirklich Geld mit diesen Patienten machen. Und Medikament im Normalfall ist das Billigste. Und dann gibt es natürlich die interventionelle Schmerzmedizin, wo teure Neurostimulatoren, Schmerzpumpen, aber 3% von allen Schmerzpatienten qualifizieren für das. Das ist der kleinste Teil. Mhm. Also, es ist von mir aus gesehen eine riesige Patientengruppe. Also 16% der Schweizer Bevölkerung haben chronische Schmerzen. Mhm. Also fast jeder Fünfte.
Wahnsinnig viel.
Und werden schmerzmedizinisch unterversorgt. Aber, das muss ich wieder sagen, muss ich den Kollegen ein bisschen eins als Bein geben. Jeder hat das Gefühl, er könne Schmerzen behandeln. Mhm. Akut ja, chronisch nein.
Also, was braucht es mehr?
Ich glaube, das Engagement. Mhm. Man kann die chronischen Schmerzen nicht mit den Mitteln der Akutschmerzmedizin behandeln, also nicht mit Medikamenten hauptsächlich. Also, da braucht es eben wirklich das Biopsychosoziale.
Aber da kommt mir gerade etwas in den Sinn, das ist noch im Studiengang noch nicht diskutiert. Ist das immer noch so? Weißt du, wie das Medizinstudium aussieht? Wird über Schmerz geredet?
Ich kann das nicht sagen.
Also du bist nicht gefragt worden?
Nein, heißt das? Bis jetzt nicht.
Also mir ist noch so ein bisschen beim Zuhören bewusst worden, wie viel das man selber dazu beitragen kann. Wie viel das der Mindset eine Rolle spielt. Mhm. Kann man also böse sagen, wer chronische Schmerzen hat, ist ein bisschen auch selber schon. Er hat ein falsches Mindset.
Mhm. Nein, der Umgang mit dem Schmerz ist das Mindset. Der Schmerz selber nicht. Mhm. Also, das heisst, was ich verliere durch den Schmerz, also die Arbeit, Freunde, all das, dort spielt, finde ich, das Mindset eine Rolle, aber am Schmerz selber nicht. Also, aber ob ein Schmerz als katastrophal oder als stark empfunden wird, das sind zwei wesentliche verschiedene Situationen. Oder? Und dort, denke ich, dort kann man dran arbeiten, ja.
Und in der Forschung geht etwas, seht ihr irgendwie einen nächsten grossen Sprung in der Schmerzforschung?
Unsere Medizin will unbedingt eine Naturwissenschaft sein. Das heisst, auch einfach materialistisch ein Bild machen, auf dem Körper bleiben. Und das ist das eine. Wir sind aber auch Teil Geisteswissenschaft, meiner Meinung nach. Und das andere ist, Politiker machen da mega Druck. Also wir haben die Zeit nicht, wo wir eigentlich bräuchten. Und das, die Kontrollmechanismen, all das, was heute, bin ich auch ein bisschen politisch, wo uns einfach Zeit nimmt, wo wir eigentlich lieber mit dem Patienten hätten.
Also es war faszinierend, euch zuzuhören, muss ich echt sagen. Colette, Dr. Schreiber, also wirklich, ich glaube, ein wichtiges Thema, das man massiv unterschätzt.
Aber du merkst auch, man hätte noch können, wir hätten jetzt noch über die ganzen interventionellen schmerztherapeutischen Massnahmen können reden, da hätten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde gefüllt. Ich glaube, das war jetzt einmal ein Anschneiden. Vielleicht gibt es ja dann Number 2, wenn der Dr. Schreiber sein nächstes Buch rausbringt. Who knows? Vielleicht
und die, die schon geschrieben sind, die gibt es ja noch.
Die gibt es noch, die kann man kaufen. Genau. Unbedingt.
Ja, jetzt verabschieden wir uns leider, muss man fast sagen, aber verdient.
Von meiner Seite
in die Sommerpause.
Genau. Und nach der Sommerpause haben wir auch ein spannendes Thema. Das ist Frau Dr. Julia Pilz. Sie ist Gastroenterologin und Fachärztin für Innere Medizin. Und sie hat irgendwann mal ganz lakonisch zu mir gesagt, du, aber ich finde eigentlich, über Gastroenterologie müssen wir auch reden. Und dann habe ich lange nachgedacht, ob das etwas mit der ästhetischen Chirurgie zu tun hat. Dann sagt sie, ja, also ein netter Hinter ist auch wichtig. Und da hat sie natürlich recht. Und wenn man nicht darauf sitzen kann, ist auch nicht schön. Und sie wird nicht nur über blöde Bücher reden, sondern einfach, was kann man in der Gastroenterologie einem Patienten gut zu tun, damit es nachher auch ästhetisch hübsch ist.
In diesem Sinne, einen schönen Sommer.
Kamenisch Unplugged mit Dr. Colette Carmen Kamenisch. Danke für Ihr Interesse und bis bald. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.